kann man denn jedes Jahr über ein spezifisches Ereignis predigen? Ist es denn noch möglich, jedes Mal am Karfreitag etwas Neues zu diesem Ereignis zu sagen? Nun, bei der Kreuzigung von Jesus haben wir ein so relevantes Ereignis vor uns, ein so zentrales Ereignis des christlichen Glaubens, da geht es gar nicht darum, dass wir immer wieder etwas Neues entdecken. Es geht vielmehr darum, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, was eigentlich da geschehen ist. Heute Morgen hat jemand gebetet vor dem Gottesdienst, dass dieses Ereignis so weit weg ist und die Relevanz für unser Leben manchmal so schwer zu erfassen ist. Und genau darum geht es. Darum predigen wir jedes Jahr über Karfreitag und versuchen uns das wieder groß zu machen. Was ist da geschehen an Karfreitag? Letzten Sonntag haben wir ja über das Gebetsleben von Jesus nachgedacht und auch heute soll das Gebetsleben von Jesus im Fokus stehen, und zwar die drei Gebete, die Jesus am Kreuz gebetet hat. Oder waren es vielleicht sogar vier? Wir werden es noch entdecken. Steigen wir gleich ein ins erste Gebet, das Jesus gebetet hat. Wir lesen davon in Lukas Kapitel 23. Das erste Gebet von Jesus am Kreuz in Lukas 23 in den Versen 32 bis 34. Dort lesen wir: Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm, mit Christus, hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Wir befinden uns hier noch ganz am Anfang der Kreuzigung. Gemäß dem Evangelisten Markus geschieht die Kreuzigung morgens um 9 Uhr. Jesus und die zwei anderen Verbrecher werden gekreuzigt. Und Jesus betet dort: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, was tun sie denn? Was wird Jesus in diesem Moment angetan? In einem Bibelkommentar wird relativ gut, ausführlich und trotzdem knapp berichtet, was passiert, wenn ein Mensch gekreuzigt wird. Ich möchte euch das mal vorlesen, damit wir so einen Eindruck davon kriegen, was es heißt, gekreuzigt zu werden. Die Kreuzigung galt im Altertum als die schlimmste Todesstrafe. Zur Kreuzigung wurde der Verurteilte nackt ausgezogen, aber aus Rücksicht auf jüdisches Empfinden dürften die Römer einen Lendenschurz zugestanden haben. Das ist aber historisch nicht gesichert. Vielleicht hing Jesus wirklich splitterfasernackt dort. Ein Zugeständnis war auch die Spendung eines betäubenden Trankes durch mitleidige Frauen, den Jesus allerdings zurückwies, um in vollem Bewusstsein zu sterben. Der Verurteilte musste die Arme ausstrecken und wurde mit ihnen am Querbalken befestigt und dann hochgezogen. Weiche hindurchgetrieben. Schon allein die Verletzung der hochempfindlichen Nerven verursachte bei der geringsten Bewegung, ja bei einem Windhauch, unerträgliche Schmerzen. Den Gekreuzigten quälten furchtbarer Durst, rasende Kopfschmerzen, hohes Fieber und peinigende Angstzustände. Aufgrund der schweren Verletzungen und des starken Blutverlusts kam es oft zu Schockzuständen, die in einem Zusammenbruch des Kreislaufs endeten. Die Hängelage führte zu Atemnot und der Gepeinigte konnte dem Erstickungstod nur entgehen, indem er sich immer wieder unter unsäglichen Qualen aufrichtete. Um den Todeskampf zu verlängern, dachte man sich als grausame Hilfe den Sitzpflock aus, der wahrscheinlich auch an Jesu Kreuz angebracht war. Das ist es, was Jesus in diesem Moment angetan wurde. Jesus, der als Messias, als König der Juden, als König der Welt, als Sohn Gottes in diese Welt gekommen ist. Er ist es, der hingerichtet wird. Und dieser Messias sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wer sind sie? Das sind sowohl die Juden, die Jesus überantwortet haben, als auch die Römer, die diesen Mann gekreuzigt haben. Jesus sagt, sie wissen nicht, was sie tun. Sie verstehen nicht, dass es ein himmelschreiendes Unrecht ist, was hier geschieht. Und sie begreifen auch nicht, dass sie mit dieser Handlung dazu beitragen, dass das Erlösungswerk Gottes vollendet wird. Sie haben diesen geistlichen Durchblick nicht. Und darum bittet der Vater, vergib ihnen. Es ist schon interessant, dass Jesus in seiner dunkelsten Stunde für seine Feinde betet. Für jene Leute, die ihm in diesem Moment dieses Leid zufügen. Es entspricht genau der Botschaft, die Jesus zeitlebens immer verkündet hat. Zum Beispiel in der Bergpredigt. Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Genau das tut Jesus hier. In der größten Verfolgung, in seiner Hinrichtung, bittet er für seine Feinde. Er segnet sie, indem er den Vater bittet, ihnen dieses Unrecht zu vergeben. Das ist beeindruckend, wie Jesus diese Feindesliebe vorgelebt hat. Keine verbalen Angriffe, keine Verdammung seiner Folterknechte, sondern pure Liebe. Diese Gnade Gottes kommt zum Ausdruck. Selbst die Hinrichtung des Sohnes Gottes kann dem Menschen vergeben werden. Was könnte uns also nicht vergeben werden, wenn selbst das unter die Gnade Gottes fallen kann? Und es ist spannend, wie diese Unwissenheit sich nachher in der Apostelgeschichte durchzieht, wie immer wieder darauf Bezug genommen wird. Diese Gnade über den unwissentlich begangenen Sünden, die stand nicht nur während der Kreuzigung zur Verfügung. Jahre später kommt ein Mann zum Glauben an diesen Jesus Christus. Er hat eine Begegnung mit Gott, mit dem auferstandenen Jesus, und er kehrt um. Und er beschreibt das später in einem Brief, den er geschrieben hat, es ist der Paulus, er beschreibt das im 1. Timotheusbrief, dieses Erlebnis und diese Gnade, die Gott ihm geschenkt hat. Ich danke dem, der mir für meinen Auftrag Kraft gegeben hat, Jesus Christus, unserem Herrn, denn er hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst genommen. Ausgerechnet mich, der ich ihn früher verhöhnt und seine Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt hatte. Aber er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Paulus war überzeugt, dass er Gott sogar gefällt mit der Verfolgung der Gemeinde Gottes. Und in dieser Gottesbegegnung hat er plötzlich verstanden, ich war komplett falsch. Durch seinen Unglauben hat er unwissend gehandelt. Die Gemeinde verfolgt, Leute der Folter und dem Tod übergeben. Und Gott hat ihm das vergeben. Das Kreuz wirkt auch noch Jahre später. Das Kreuz wirkt bis heute. Gott hat sich über Paulus erbarmt, und er hat sich seit 2000 Jahren über so manchen Menschen erbarmt, der in der Unwissenheit, im Unglauben ein Feind Gottes war. Diese Gnade des Kreuzes gilt bis heute, egal welche Schuld Menschen auf sich geladen haben, egal welchen Unglauben sie gelebt haben, Gottes Gnade ist größer. Vergebung für unsere Schuld ist auch heute möglich. So wie Jesus damals um Vergebung für diese Leute gebeten haben, die nicht wussten, was sie taten. Das war das erste Gebet von Jesus. Einige Stunden später lesen wir von einem zweiten Gebet. Davon lesen wir im Matthäus-Evangelium, in Matthäus 27, in den Versen 45 bis 46. Von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lama, Sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Seit dem ersten Gebet von Jesus sind 6 qualvolle Stunden am Kreuz vergangen.
Es ist jetzt 3 Uhr nachmittags und es wird nicht mehr lange dauern, bis Jesus sterben wird.
Und hier betet er nun: Mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Warum betet Jesus diese Worte genau jetzt? Was ist in den letzten Stunden geschehen?
Über die Qualen der Kreuzigung haben wir bereits etwas gehört.
Dazu kommt die Folter, die er schon zuvor erlebt hat.
Die ganze Demütigung, die ganze Verspottung.
Und jetzt um drei Uhr nachmittags geschehen Dinge, die eine ganz spannende Parallele zu den Geschehnissen auf Golgatha haben.
Zum einen ist jetzt die Stunde des täglichen Gebets.
Die Leute gehen in den Tempel, um zu beten.
Genauso betet auch Jesus jetzt.
Um diese Zeit brachte man im Tempel das abendliche Opferlamm.
Sowohl am Morgen wie auch am Nachmittag wurde jeweils ein Opferlamm geopfert.
Das hatte Mose bereits geboten.
Und genau dasselbe geschieht in diesem Moment auf Golgatha.
Das Opferlamm Gottes wird geopfert.
Und dann ist es die Zeit, wo im Tempel die Passalämmer geschlachtet werden.
Man geht davon aus, dass zu dieser Zeit ungefähr 18.000 Lämmer geschlachtet wurden,
um all die Festpilger mit einem Passalamm zu versorgen.
Posaunen und Hörner wurden geblasen,
man hat es in der ganzen Stadt gehört.
Und man gedachte der Befreiung aus der Knechtschaft von Ägypten.
Und gleichzeitig brachte man seine Hoffnung auf die endzeitliche Erlösung zum Ausdruck.
Ob Jesus dort am Kreuz wohl diese Hörner gehört hat, gewusst hat, jetzt werden die Passalämmer geschlachtet.
Er hat gewusst, er wird demnächst auch sterben.
Er, der das wahre Passalam ist, wie wir im 1. Korinther 5 lesen können.
Er ist das wahre Passalam, das uns aus der Knechtschaft der Sünde befreit.
Und uns diese Hoffnung gibt auf die endzeitliche Erlösung.
All das geschah zu diesem Zeitpunkt, als Jesus auch zu beten beginnt.
Und dann gilt es noch zu beachten, um die Mittagszeit, um 12 Uhr, hatte sich der Himmel verfinstert. Seit 3 Stunden ist es stockdunkel.
Eine normale Sonnenfinsternis dauert maximal 7 Minuten und 31 Sekunden.
Zumindest wenn man der Webseite der ETH Zürich glauben kann.
Das war keine normale Sonnenfinsternis.
3 Stunden Dunkelheit.
Es war eine spezielle Dunkelheit.
Übrigens, diese Dunkelheit wird auch in außerbiblischen Schriften erwähnt.
Sowohl in ägyptischen Bereichen als auch im nördlichen Israel.
Gab es Leute, die haben das mitbekommen, das ist erwähnt in außerbiblischen Schriften.
Es gibt eine andere außergewöhnliche Dunkelheit in der Bibel.
Im zweiten Buch Mose.
Der Auszug aus Ägypten, die neunte Plage.
Als Zeichen des Gerichts Gottes wird es 3 Tage lang dunkel über Ägypten.
Es ist ein Gerichtszeichen, und dieses Gerichtszeichen wird nun auch hier über Israel sichtbar.
Und die Frage ist, wem gilt denn dieses Gerichtszeichen?
Gilt es Israel wegen ihrem Unglauben?
Es gilt dem Sohn Gottes.
Es ist das Gericht über Jesus Christus.
Warum trägt er in diesem Moment am Kreuz die Schuld der ganzen Menschheit?
Und Gott zeigt sein Gericht über diesen Mann, über diesen Sohn Gottes an, indem er diese Dunkelheit herbeiführt.
Und all diese Dinge sind Jesus bewusst. Er weiß, dass er das Opferlamm, das wahre Opferlamm ist, das jetzt geopfert wird. Er weiß, dass er das wahre Passalamm ist, das jetzt geopfert wird.
Und er weiß, dass er mit der Sünde der ganzen Menschheit beladen ist und dafür büßt,
dass sich der Sohn Gottes über ihm entlässt, dass die Finsternis den Sohn Gottes ihm gegenüber kennzeichnet.
Und er weiß, dass jetzt der Zeitpunkt da ist, wo er sterben wird.
Wir haben zu Beginn, gerade vor der Predigt noch die Textlesung aus Jesaja 53 gelesen.
Und dort kommt, diese geistliche Brutalität zum Ausdruck.
Wenn wir hören,
doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen.
Stellt euch mal diese Tragweite vor.
Gott gefällt es, seinen Sohn zu zerschlagen.
Er hat ihn leiden lassen.
Warum tut er das?
Weil Jesus die Sünde trägt.
Gott absolut heilig.
Keine Gemeinschaft mit Sünde möglich.
Er trägt das Gericht, das jeden Sünder treffen wird, gemäß der Bibel.
Das ist es, was Jesus in diesem Moment erlebt.
In diesen drei Stunden der Dunkelheit, das Gericht Gottes.
Sein Gericht entlädt sich über seinem Sohn
in der ganzen Härte.
Und darum betet Jesus diese Worte,
Mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Er betet sie nicht einfach nur, sondern es ist ein Aufschrei.
Er schreit diese Worte. Und er legt seine ganze körperliche und seine ganze geistige Qual in diesen Aufschrei hinein.
Und interessanterweise sind es dieselben Worte wie auch der Psalm 22 damit beginnt.
Es ist die erste Zeile des 22. Psalmes.
Und im Judentum ist es so, wenn man einen Vers zitiert, ist es angebracht zu schauen, ist damit der ganze folgende Abschnitt auch gemeint, passt das?
Und hier ist das Durchfall, dass diese erste Liedzeile stellvertretend für den ganzen Psalm gesehen werden muss.
Wir erkennen, dass Jesus den ganzen Psalm 22 auf sich bezieht.
Wir werden das nachher gleich merken, wenn wir ihn zusammen anhören.
Und somit ist diese Äußerung, dieses Gebet von Jesus mehr als einfach nur ein Beklagen der Verlassenheit von Gott.
Sondern es ist vielmehr ein Hilferuf.
Und wir werden sehen, es ist sogar mehr als nur ein Hilferuf, es ist auch die Zuversicht auf den Vater im Himmel.
Lasst uns zusammen ein kurzes Filmchen schauen, wie dieser Psalm 22 zum Ausdruck kommt, und hören wir es mit diesen Ohren aus der Sicht von Jesus, ein Psalm 1100 Jahre vor Jesus geschrieben,
aber aus der Sicht von Jesus am Kreuz.
Ihr merkt, Psalm 22 ist mehr als einfach nur dieser Verlassenheits-, als dieser Klageruf. Es ist ein Psalm, der diese Hoffnung auf das Eingreifen Gottes bereits zum Ausdruck bringt. Es ist ein Psalm, der das Leiden des Gerechten beschreibt, der sich unschuldig weiß und mit dem Eingreifen Gottes rechnet. Das Gericht über die Gottlosigkeit ist, dass man Gott endgültig los wird. Und das ist das, was Jesus hier erlebt. Er trägt die Gottlosigkeit der Menschheit und wird Gott los. Aber selbst in diesem entsetzlichen Gericht hört Jesus nicht auf, sich an seinen Gott zu klammern. Es bleibt sein Gott. Aber es ist interessant zu sehen, dass er seinen Vater in diesem Moment mein Gott nennt. In allen vier Evangelien ist das die einzige Stelle, wo er seinen Gott so anspricht. In der Regel sagt er Vater zu ihm, 170 Mal. Manchmal sagt er noch persönlicher mein Vater, 21 Mal. Nur einmal kommt dieser sachliche Begriff mein Gott. Es wird rechtlich formal, diese Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater. In diesem Moment ist es sein Gott, der ihn infolge dieses Gerichts über die Sünde verlässt. Aber wenn Jesus diesen Psalm 22 betet, kommen wir auch zu Aussagen wie: Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Und später nach Vers 23 diese Zuversicht: Du hast mich erhört. Es ist diese Zuversicht von Jesus, dass sein Vater ihn helfen wird. Jesus erleidet Gottverlassenheit stellvertretend für uns, weil wir gottlos waren. Es ist die Folge eines gottlosen Lebens, dass man Gott endgültig los wird, und Jesus hat das für uns getragen, damit wir als Menschen das nicht erleiden müssen. Diese ewige Gottlosigkeit hat Jesus sich hingegeben. Kurze Zeit nach diesem zweiten Gebet folgt auch bereits das dritte Gebet von Jesus. Davon berichtet uns wiederum Lukas, wieder im Kapitel 23, dieses Mal in den Versen 44 bis 46. Und es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Hier bestätigt sich das, was wir schon im Psalm 22 herausgespürt haben. Jesus stirbt mit dieser großen Zuversicht auf seinen Gott, respektive hier nennt er ihn wieder Vater. Diese Trennung scheint überwunden. Er befiehlt seinen Geist seinem Vater an. Er weiß, wohin er gehen wird. Dieses Gebet ist wiederum ein Psalmzitat, diesmal aus Psalm 31, der sechste Vers. Aber Jesus betet nur den ersten Teil dieses Verses. Der ganze Vers lautet: In deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Auch hier diese Zuversicht dürfen wir wieder mitdenken. Wir erkennen die Gewissheit der Gebetserhörung von Jesus. Jesus stirbt in der Zuversicht zu seinem Vater. Nun wissen wir aber nicht ganz genau, waren das wirklich die letzten Worte von Jesus oder war es ein anderes Wort, wovon uns im Johannesevangelium berichtet wird. In Johannes 19,30 lesen wir nämlich: Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Sowohl hier wie auch in Lukas wird uns berichtet, das sagt er und dann starb er. Was war jetzt wirklich sein letztes Wort, wissen wir nicht, ist auch nicht weiter relevant. Relevant ist der Inhalt dieser Worte: Es ist vollbracht. Im Griechischen ist es nur ein einziges Wort, tetelestai. Es ist vollbracht. Es bedeutet so viel wie: Es ist beendet. Es ist ausgeführt. Und dieses Wort tetelestai findet sich unter antiken Steuerbescheinigungen. Und es bedeutet dort so viel wie vollständig bezahlt. Es ist vollständig bezahlt. Im Mund von Jesus bedeutet es: Der Preis für deine Erlösung ist vollständig bezahlt. Durch den Tod von Jesus Christus. All die Schlachtopfer, die Israel über Jahrtausende dargebracht hat, waren immer nur eine Anzahlung. Sie konnten keine endgültige Erlösung herbeiführen. Erst durch das Sterben von Jesus steht unter dem Schuldschein eines jeden alttestamentlichen Israeliten vollständig bezahlt. Und durch das Opfer von Jesus steht auf jedem Schuldschein eines Nachfolgers des neuen Bundes ebenfalls vollständig bezahlt. Es braucht keine weiteren Opfer. Wir wissen nicht, ob dieser letzte Ausruf, es ist vollbracht, ein Gebet war. Vielleicht war es auch an Gott, den Vater, adressiert. Vater, es ist vollbracht, ich habe gedient. Vielleicht ist es aber auch ein Ausruf an die Umstehenden, an die Schaulustigen, dass sie es wissen, es ist vollbracht. Vielleicht ist es beides, wir wissen es nicht. Aber auch darauf kommt es letztendlich nicht an, so oder so. Dieser Ausruf ist ein Triumph des sterbenden Jesus über die Sünde, über den Tod und über Satan. Es ist ein Triumphschrei, der wiederum in einem begleitenden Zeichen zum Ausdruck kommt, interessanterweise. Der Vorhang im Tempel, der das Heilige vom Allerheiligsten trennt, wird zerrissen. Von oben nach unten wird berichtet. Und wir müssen uns bewusst sein, das war kein altersschwacher, dünner Stofffetzen. Dieser Vorhang war 9 Meter breit, 9 Meter hoch. Gewisse sagen sogar, er sei 18 Meter hoch gewesen und 10 Zentimeter dick. Das war eine Stoffmauer, das war kein Vorhang mehr. Und dieser Vorhang wird von oben nach unten in 2 Teile zerrissen. Das ist ein unglaubliches Zeichen. Und die Symbolik dahinter ist: Solange das mosaische Gesetz als Lebensregel in Kraft war, hatte nur ein einziger Mann aus einer Familie, aus einer einzigen Sippe, aus einem Stamm, aus dem einzigen Volk Israel Zutritt zu diesem Allerheiligsten. Also nur ein einziger Mensch der ganzen Menschheit hatte Zutritt zu diesem Raum. Das war der Hohepriester des jüdischen Volkes. Und selbst er durfte nur ein einziges Mal am Versöhnungstag dort hineingehen. Das war das mosaische Gesetz. Das Zerreißen des Vorhangs zeigt nun an, dass der Tod von Jesus das mosaische Gesetz außer Kraft setzt. Das Gesetz ist nicht mehr die Lebensregel, sondern die Gnade von Christus ist die Lebensregel. Und diese Gnade von Christus bedeutet, der Vorhang zum Allerheiligsten ist zerrissen. Der Zugang ist frei zu Gott. Nicht mehr nur ein Mann darf einmal im Jahr dort reingehen, sondern jeder. Rabbinische Quellen besagen sogar, dass auch der Tempel, die Tür, die von mehreren Menschen aufgestoßen werden musste, immer wieder aufgegangen ist an diesem Tag. Eine interessante Parallele. Der Zugang zur Gegenwart Gottes ist frei. Jesus hat sein Werk vollbracht. Jeder Mensch darf nun zu ihm kommen. Von diesem Augenblick an, wo Jesus das "Es ist vollbracht" gesprochen hatte, kann das Erlösungswerk nicht mehr rückgängig gemacht werden. Das Kreuz steht. Niemand reißt es mehr aus der Erde. Der Zugang zum dreimal heiligen Gott ist frei. Und mit diesem Gedanken möchten wir zum nächsten Teil des Gottesdienstes übergehen. Und dazu möchte ich uns eine Person vor Augen malen. Eine Person, die in diesem Kreuzigungsgeschehen ebenfalls vorkommt. Sie hat nur eine Nebenrolle und dennoch ist sie namentlich bekannt. Diese Person heißt Barabbas. Barabbas war der Verbrecher, der am Morgen des Karfreitags erwacht ist und damit gerechnet hat, dass er heute hingerichtet wird am Kreuz. Und dann fordert das Volk seine Freilassung und dass Jesus an seiner Stelle gekreuzigt wird. Stellen wir uns vor, wie dieser Barabbas freigelassen wird und ebenfalls sich unter die Schaulustigen mischt und dort vor Golgatha steht und die Leiden Jesu sieht. Was geht diesem Barabbas durch den Kopf? Er wird denken, das ist mein Kreuz. Hier hätte ich sterben müssen. Aber nun vertritt mich Jesus. An diesem Beispiel von Barabbas wird deutlich, was für uns alle, für jeden Einzelnen von uns zutrifft. Im übertragenen Sinne ist dieses Kreuz von Jesus mein Kreuz. Ich hätte dort hängen müssen. Ich hätte diese Strafe, diesen Zorn Gottes verdient wegen meiner Gottlosigkeit. Aber Jesus hat mich vertreten. Wir werden anschließend im Abendmahl diese Tatsache feiern und verkünden und bezeugen. Jesus ist für mich gestorben, an meinem Kreuz. Ich möchte an dieser Stelle aber ein kleines Fenster öffnen. Vielleicht sitzt du heute Morgen in diesem Gottesdienst und vielleicht wird dir zum ersten Mal so richtig bewusst, warum Jesus gestorben ist, warum wir Karfreitag feiern, dass er für dich ans Kreuz gegangen ist. Und es kommt die Frage auf in dir, ja, wie wird nun diese Stellvertretung von Jesus für meine Schuld in meinem Leben wirksam? Geschieht das jetzt automatisch oder muss ich noch etwas dafür tun, dass das wirklich zählt? Und ich möchte die Antwort auf diese Frage mit einem Predigtwort von Petrus geben. Einige Wochen später hat Petrus genau diese Frage beantwortet, als die Leute ihn gefragt haben, als sie verstanden haben, warum Jesus gestorben ist. Was sollen wir tun? Und er sagt ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Buße tun heißt so viel wie umkehren. Umkehren vom bisherigen Weg. In einem Gebet, in einer inneren Haltung zu Jesus kommen und ihm sagen, ich bereue meinen bisherigen Lebensweg. Ich möchte dir nachfolgen. Ich bereue mein gottloses Leben. Vergib es mir. Ich möchte diese Stellvertretung von dir annehmen. Das ist Buße tun. Buße tun ist etwas, was jeder für sich alleine kann. Zum Beispiel während dem Lied, das wir jetzt dann gleich singen werden. Für dich an deinem Platz zu Jesus kommen und sagen, ich möchte umkehren zu dir. Du darfst aber auch sehr gerne anschließend an den Gottesdienst zu mir kommen, falls du mit jemandem zusammen beten möchtest, diesen Schritt tun möchtest. Oft ist das eine wertvolle Hilfe. Und zum Zweiten ruft Petrus ruft zum Zweiten auf, tut Buße und lasst euch taufen. Buße und Taufe gehören zusammen. Das ist eigentlich ein Ereignis. Die Taufe ist der sichtbare Ausdruck von dem, was innerlich geschehen ist. Der sichtbare Ausdruck der Buße. Und darum ruft Petrus dazu auf und sagt, tut Buße und zeigt das in der Taufe, bekennt das öffentlich. Auch wenn dazu noch Fragen sind, dürft ihr gerne anschließend auf mich zukommen, wenn dieser Wunsch zu Buße und Taufe in dir groß geworden sein sollte. Wir werden nun zusammen ein Lied singen, ein Lied, das uns auffordert, diesen Gang ins Allerheiligste zu tun. Der Deckel der Bundeslade, die Bundeslade, der goldene Kasten, wie es in der Kinderbibel manchmal heißt, der stand im Allerheiligsten und der Deckel, das ist der Gnadenthron. Und wir dürfen zu diesem Thron hinzutreten, der Vorhang ist zerrissen. Und dieses Lied fordert uns auf, mutig zu diesem Thron hinzuzutreten. Für viele von uns geschieht das zum wiederholten Male. Und das ist gut so, wir sollen immer wieder zum Thron Gottes kommen. Denn dort erwarten uns gemäß Hebräerbrief Gnade und Barmherzigkeit und die Hilfe, die wir erbeten haben. Und für einzelne von uns ist es vielleicht das erste Mal oder schon lange nicht mehr geschehen. Sei herzlich eingeladen, mutig zum Thron Gottes zu kommen.